wir als Christen, dass dahinter sich das Wort des Schöpfers verbirgt und dass das Schöpfungsworte sind, dass das Worte sind, die die Fähigkeit haben, in uns auch etwas neu zu erschaffen. Und deswegen sind wir hier, weil wir darauf vertrauen, dass Jesus auch heute Morgen bereit ist, das zu tun. Ich lese mit euch zwei kurze Verse. Ich werde später noch viel, viel mehr lesen, kleine Vorwarnung, aber jetzt steigen wir mal mit diesen beiden Versen von Jesus ein. Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 28. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte mit euch heute über das Thema sprechen, wie wir in Gottes Haus zur Ruhe kommen können. In Gottes Haus zur Ruhe kommen. Wir sprechen ja viel über Gottes Haus in diesem Jahr, weil wir das Thema haben als Jahresthema: Unsere Gemeinde, mein Zuhause. Was ist das für ein Haus, diese Gemeinde? Und wie kann dieses Haus, das ja Gottes Haus sein soll, auch mein Zuhause werden? Wie kann ich da meinen Platz finden? Und wie kann ich all das entdecken, was Gott in diesem Haus für uns gemeinsam hat? Und heute möchte ich über dieses Thema sprechen, in Gottes Haus zur Ruhe kommen. Ist ja ein Thema, das jeden anspricht. Die meisten leiden ja unter Unruhe, Hektik, Stress. Vielleicht gibt es Ausnahmen bei euch, dann schon mal jetzt herzlichen Glückwunsch. Aber man kann so rein statistisch davon ausgehen, wenn eine größere Gruppe von Menschen vor allem sitzt, die meisten sagen, Ruhe, das könnte ich gut gebrauchen. Ist auch natürlich ein Thema, über das schon so viel geschrieben und gesprochen worden ist, dass es ein bisschen vermessen ist, es aufzurufen. Ich freue mich auch, wenn ihr mir nachher all das, was ich jetzt nicht sage oder übersehe, noch mitteilt und wenn wir darüber ins Gespräch kommen, vielleicht habt ihr auch in den Hauskreisen dazu Gelegenheit, denn das Thema ist natürlich groß und ich habe nur die Möglichkeit, einen kleinen Ausschnitt zu behandeln. Also viele von uns sind gestresst, manchmal haben wir auch Sorgen, sind überlastet oder es ist einfach dieser zermürbende Alltag, der uns quält und der sich die Frage stellt, kann ich nicht einfach etwas mehr Ruhe haben? Kann ich einfach mal meine Ruhe haben? Mein Sohn Nils zum Beispiel, 11 Jahre alt, dem fehlt es auch schon. Er ist am liebsten zum Beispiel zu Hause. Es gibt ja Menschen, die sind gerne unterwegs. Er ist einfach am liebsten zu Hause. Wir waren jetzt auch in Urlaub eine gewisse Zeit im Süden. Es war auch schön, aber er hat uns auch gesagt, er fand den Urlaub ein bisschen zu lang und er war wahnsinnig froh, als er endlich wieder zu Hause seine Ruhe hatte. Und das ist, können vielleicht manche von euch nachvollziehen, ich weniger, ich unternehme auch gerne was und störe den familiären Frieden durch Ausflüge und solche Dinge. Aber mein Sohn, und das finde ich eigentlich ganz positiv, er hat gerne seine Ruhe zu Hause. Und daran kann ich auch lernen, dass Ruhe jetzt nicht heißt, nichts tun. Denn wenn er zu Hause ist, macht er ja nicht das, was ich tue, wenn ich zu Hause bin und die Gelegenheit habe, einfach ins Bett alle Viere von mir strecken. Er ist ja zu Hause beschäftigt. Er hat seine Ruhe, aber in dieser Ruhe kann er etwas tun. Es ist ja bei Jungen in diesem Alter auch so eine ganz besondere Fähigkeit, dieses selbstvergessene Spielen, dieses Erforschen von Urzeitflusskrebsen oder Lego-Packungen. Und da kriegen wir so ein Gefühl dafür, was Ruhe auch bedeuten kann, was auch schöpferische Ruhe bedeutet. Das gibt es nicht nur bei kleinen Jungen, das kann es auch bei allen anderen Menschen geben. Manche nennen das auch Flow und vielleicht hat jeder das schon mal erlebt, dass man beschäftigt ist, dass man etwas tut, ganz konzentriert, ganz selbstvergessen, ganz effektiv und sich dabei ganz wohl fühlt, nicht gestresst ist, obwohl man vielleicht ganz intensiv an etwas arbeitet. Das ist auch Ruhe. Ich will das Thema Ruhe auch nicht mit starren Regeln angehen. Das passt auch gar nicht zum Neuen Testament und zum Thema Jesus Christus. Jesus selbst geriet ja mit solchen Regeln auch in Konflikt, als er am Sabbat Menschen heilte. Das wurde ihm vorgeworfen als Werk, das am Sabbat nicht zulässig sei. Und er hat dann diesen berühmten, provozierenden Satz, den seinen jüdischen Gesprächspartnern gegenüber gesagt: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Gott ist noch nicht in Rente gegangen. Gott ist noch bei der Arbeit. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das gilt zum Glück bis heute. Und es darf auch heute und auch in diesem Gottesdienst gelten. Und trotzdem ist Jesus das Beispiel für diese Ruhe Gottes, die sein ganzes Leben begleitet hat. Trotzdem hat er diese Balance in seinem Leben gehabt. Natürlich geht es auch um Ruhe, wenn wir mal nichts tun. Manchmal ist es auch der beste Test, wenn wir tatsächlich mal nichts tun, dann spüren wir nämlich die Unruhe in uns selbst. Dann spüren wir manchmal, wie schwer das auszuhalten ist. Und dann spüren wir auch, ob dieser äußeren Ruhe, ob der eine innere Ruhe entsprechen kann. Jesus hat hier in diesem Wort zwei Arten von Ruhe für uns. Und die sind im christlichen Verständnis ganz wichtig. Und das Neue Testament ergänzt vielleicht noch eine dritte, die auch im Wesen von Jesus liegt. Jesus sagt erstmal, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist die Ruhe, wenn man so will, des Gewissens. Ich darf mit meiner Mühsal, mit meiner Beladenheit, mit meiner Schuld und Sünde zu Jesus kommen. Und wer das tut, wer sich ihm mit seinem Leben anvertraut, für den hat Jesus die Ruhe. Die Gewissheit, dass die Schuld vergeben ist. Die Gewissheit, dass dieses Leben dann auch nicht alles ist und dass es nach diesem Leben in der Ruhe Gottes weitergehen kann. Unendlich großartig. Und jeder Sonntag, den wir hier feiern, ist eine Einladung für Menschen, die das noch nicht für sich sicher wissen, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, dass sie in diese Ruhe hineingefunden haben. Was für eine großartige Einladung. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Die Einladung gilt auch heute. Die Ruhe des Gewissens. Ich weiß, dass viele, die hier sitzen, diesen Schritt für sich getan und vollzogen haben und wissen, Jesus hat mein grundsätzliches Verhältnis zu Gott ins Reine gebracht. Da muss ich nicht jeden Tag neu drüber nachdenken, da muss ich nicht jeden Tag Angst haben. Ich darf wissen, ich bin durch Jesus ein Kind Gottes, so wie er selbst das auch ist als Sohn seines Vaters. Und dann geht es weiter in diesem Vers 29 und das klingt ja fast ein bisschen wie ein Widerspruch. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist nochmal eine andere Ruhe, die Ruhe für die Seele. Im Kolosserbrief im Kapitel 3, Vers 15 wird das mit einem anderen Wort, nämlich Frieden, zum Ausdruck gebracht. Da heißt es, der Friede des Christus regiere in euren Herzen und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen von Jesus Christus. Da geht es darum, dass ich jetzt auch, nachdem ich diesen Schritt getan habe, lerne, mich in ein Leben einzuüben, in dem diese Ruhe nicht nur eine zukünftige Hoffnung ist. Wenn ich mal tot bin, dann bin ich in der Ruhe bei Gott, dann ruhe ich bei Gott, total wichtig, sondern in der das auch die Realität meines Lebens wird, in der man mir das auch anmerkt, in der ich das auch spüre. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, keine Kleinigkeit. Das hat etwas damit zu tun, dass man einen Weg geht, dass man etwas auf sich nimmt. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das können wir von Jesus lernen, diese Ruhe zu finden. Und dann kommen wir vielleicht auch zu einer dritten Ruhe. Und vielleicht haben wir heute Morgen die Chance, die ganz besonders nochmal miteinander anzugucken und zu entdecken. Das ist nämlich die Ruhe Gottes selber. Das ist der Ort, wo Gott selbst ruht. Denn Gott ist ja der Erfinder und das Wesen der Ruhe. In Apostelgeschichte 7, Vers 49 hält Stephanus eine scharfe Rede vor auch wieder jüdischen Zuhörern. Stephanus, ein hellenistisch-jüdischer Christ, und er gibt ihnen einen Abriss der gesamten Geschichte Israels. Und am Ende landet er an einem Punkt, wo er sagt, naja, der Tempel ist zwar gebaut worden als Haus Gottes, aber schon im Alten Testament hat Gott doch gesagt, ihr könnt mir gar kein Haus bauen. Ich bin doch derjenige, der das Haus baut. Und wenn es darum geht, dass ich Gott irgendwo Ruhe finden soll, dann kann das nur in dem Haus sein, das ich selber baue. Ich lese euch das auch einmal mit den Worten von Stephanus vor, weil es für unser Thema natürlich auch eine gewisse Bedeutung hat. in Apostelgeschichte 7, Vers 49. Salomo, Vers 47, baute ihm ein Haus, der Tempel. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, fragt Gott. Dieses Haus kann Gott nur selber bauen. Salomo, der den ersten Tempel gebaut hat, der das auch durfte von Gottes Seite aus, wird schon von Gott mit dem Titel geadelt, ein Mann der Ruhe. Das sagt Gott zu seinem Vater David über diesen Sohn Salomo, das wird ein Mann der Ruhe sein. Und er wird dieses Haus bauen. Aber im Letzten bezeugt schon das Alte Testament, dass es auch dieses Haus nicht sein konnte, weil dieses Haus, in dem wir zur Ruhe kommen können und in dem Gott selbst ruht, von Gott selbst gebaut werden muss. Und darüber möchte ich jetzt mit euch tiefer nachdenken und ich möchte das tun anhand eines Bibeltextes aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer 3 und 4. Das sind alles so Bibeltexte für moderne Ohren nicht unbedingt super gut lesbar und nicht sofort verständlich. Man muss in der Regel ein bisschen drumherum erklären. In Hebräer 3 geht es auch um dieses Haus Gottes und dann anschließend um die Frage der Ruhe. Der Hebräerbrief ist geschrieben an Leute, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden wie manche, die hier sitzen. An Leute, die sich nicht frisch zum Glauben bekehrt hatten, sondern die schon eine Weile mit Jesus unterwegs waren. Sie lebten in einer griechisch-jüdischen Umwelt und nach einer Reihe von Jahrzehnten traten bei den ersten so gewisse Ermüdungserscheinungen ein. Die Begeisterung für Jesus ließ irgendwie nach. Und es ging nicht immer um den offenen Abfall, vielleicht manchmal auch, aber so um dieses langsame Rausgleiten. Darum, dass man entdeckt, ach, es gibt auch noch was anderes. Jesus, ja, klar, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Ne? Habe ich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Immer war ich so Jesus-mäßig unterwegs, da gibt es auch noch andere Dinge. Und man gleitet so langsam raus und man verliert das, was eigentlich der Witz an der Sache ist. Das, was eigentlich den Glauben erst lebendig und schön und stark macht, geht immer mehr verloren und immer glitzernder und attraktiver wirkt alles andere. Es gab natürlich auch Schwierigkeiten, vielleicht sogar Stress, Verfolgungen. Wenn man so in einer Minderheitskultur, einer Mehrheitskultur gegenübersteht, ist es ja nie leicht. Das war es damals erst recht nicht. Und Jesus und der Hebräerbrief, dessen Autor ja gar nicht so genau bekannt ist, möchte nochmal ganz neu die Begeisterung für Jesus wecken. Und zwar gerade auch bei einem Publikum, das stark mit dem jüdisch-hellenistischen Gedankengut vertraut war, darin lebte, das insofern auch das Alte Testament gut kannte. Und deswegen fängt der Hebräerbrief an und erklärt, warum ist Jesus eigentlich besser? Warum reden wir eigentlich immer von Jesus? Ich meine, es gibt ja auch noch andere. Warum eigentlich immer ausgerechnet Jesus? Und für den jüdischen Glauben war das Höchste, jenseits von Gott, dessen Namen man ja noch nicht mal aussprach, waren zunächst mal die Engel. Denn die Engel waren diejenigen, die nach der jüdischen Tradition auch das Gesetz überbracht hatten den Menschen, das Gesetz an Mose übergeben hatten. Und deswegen erklärt der Hebräerbrief im Kapitel 1, warum ist Jesus eigentlich besser als die Engel? Klingt vielleicht für uns witzig, aber das war damals durchaus ein Thema. Als Gott, warum ist Jesus als Sohn Gottes besser als die Engel? Im Kapitel 2, warum ist Jesus auch als Mensch besser und größer als die Engel? Das lohnt sich, das nachzulesen, weil das gigantisch ist, was da über Jesus ausgesagt wird, auch wenn wir dieses Engelproblem jetzt vielleicht heute nicht mehr so haben. Und jetzt kommt im Kapitel 3 das nächste, nämlich die Frage, warum ist Jesus eigentlich besser als Mose? Das war schon eine knifflige Frage, denn Mose, das war wirklich eine Figur im Alten Testament, die war gar nicht zu überschätzen. Mose war der Gigant, der Prophet schlechthin. Und Einmal, als sich Miriam und Aaron, seine beiden Geschwister, so ein bisschen gegen ihn aufgelehnt haben und gesagt haben, also Mose, du weißt auch nicht immer alles besser, wir haben auch mal ein paar gute Ideen. Da erscheint Gott so in 4. Mose 12 vor der Stiftshütte und sagt ganz ausdrücklich zu Mose und Aaron, Leute, es stimmt, andere hören auch die Stimme Gottes. Okay, aber das sind vielleicht Träume, das sind vielleicht Visionen, alles schön und gut. Aber dieser Mann hier, Mose, mit dem rede ich eins zu eins. Da mache ich keine Rätselspiele draus, da gibt es keine Visionen. Ich sage ihm einfach, was ich meine und ich spreche mit ihm darüber. Und dieser Mann ist treu in meinem ganzen Hause, sagt Gott dann. Und das ist so ein gigantischer Ehrentitel. Der bezieht sich auf das Heiligtum selbst, auf die Stiftshütte damals, aber auch auf das ganze Volk Israel, das ja irgendwie auch Gottes Wohnung sein sollte. Und für viele war schon die Frage, kommt Jesus da wirklich ran? Und damit setzt sich der Hebräerbrief hier auseinander und er sagt den Leuten, ja, das war so bei Mose, aber Mose war trotz allem ja nur ein Vermittler, nur einer, der das überbracht hat. Und er war auch in diesem Haus Gottes eigentlich nur jemand, der da gedient hat. Während Jesus derjenige ist, der dieses Haus in der heutigen Zeit selber baut. Es ist sein Haus und deswegen ist er mehr. Vielleicht erinnern sich einige von euch, wir haben vor ein paar Monaten hier mal auch über Jesus gesprochen, anhand des Matthäus-Evangeliums. Jesus, der kluge Mann, der sein Haus baut. In Matthäus 16 sagt Jesus, ich baue diese Gemeinde auf den Felsen. Und da ist er der Mann, von dem die Bergpredigt sagt, der kluge Mann baut sein Haus auf den Felsen. Und wir sind eingeladen, in diesem Haus dabei zu sein. Ich lese euch jetzt hier mal die ersten Verse vor, nach dieser kleinen Vorrede. Daher heilige, Hebräer 3, Vers 1 ist das jetzt, daher heilige Geschwister, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist in dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn Jesus ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis zu dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und das ist so die Frage dieses Vormittags. Bist du in diesem Haus dabei? In diesem Haus, das Jesus heute noch baut. Und dieses Haus ist das Haus, wo wir zur Ruhe kommen können. Und davon handeln jetzt die nächsten Abschnitte in diesem Hebräerbrief. Denn das war ja vielleicht auch ein formales Argument und jetzt möchte der Schreiber uns nochmal erklären, dass da auch inhaltlich was ganz anderes hintersteht, als es bei Mose war. Dass in diesem Haus ganz andere Dinge möglich sind. Dieses Haus, in das wir eingeladen sind. Und da kommt jetzt etwas ganz Witziges, nämlich eine eigenständige kleine Predigt. Manche haben auch gesagt, der Hebräerbrief ist so eine Art Predigtsammlung. Da wird also jetzt nicht in erster Linie neues Wort Gottes gesprochen, vielleicht schon, aber es wird in der Form gesprochen, dass das Alte Testament ausgelegt wird. Und wenn man predigt, habe ich ja gerade auch so gemacht, dann liest man erstmal einen Bibeltext vor und dann hält man dazu die Predigt. Und so läuft das jetzt hier auch. Da gibt es einen Bibeltext aus Psalm 95, ein ganz ermahnender Bibeltext, und der wird jetzt hier quasi vorgelesen und dann erklärt. Es ist eine Predigt über den zweiten Teil von Psalm 95. Im ersten Teil wird Gott gelobt. Der Psalm ist dafür gedacht, dass man ins Haus Gottes reingeht. Insofern passt das auch gut hierzu. Wie geht man jetzt ins Haus Gottes rein? Und früher war das dann so, die Gemeinde kam in das Haus Gottes hinein, natürlich nur bis dahin, wo sie durfte. Ging ja jetzt nicht bis ins Allerheiligste gleich durch, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Und der Priester stand da und erwartete die Gemeinde. Und die Gemeinde kam rein und hatte ein Loblied auf den Lippen. Das ist der erste Teil von Psalm 95. Müsst ihr zu Hause nachlesen, schaffen wir jetzt nicht. Und dann antwortete der Priester darauf. Und er antwortete mit einer Ermahnung. Und die Ermahnung lautete kurz gesagt, bitte macht es besser als die Leute früher. Früher war es nämlich so gewesen, das Volk Israel war aus Ägypten befreit worden. Ihr wisst das, Ägypten, Knechtschaft, ist ja auch ganz bekannt. Dann durchs Rote Meer, Befreiung in die Wüste hinein. Und sobald sie auf der anderen Seite des Roten Meeres standen, waren sie befreit. Ganz toll. Das ist die Ruhe, von der Jesus auch spricht. Das ist diese Ruhe des Gewissens. Komm mit deinen Lasten, mit deinen Sünden. Ich nehme sie dir ab. Du wirst Ruhe finden. Jetzt waren sie in der Wüste, aber wir alle wissen, da wollten sie eigentlich gar nicht hin. Sie wollten ja in das verheißene Land. Sie wollten ja dahin, wo Milch und Honig fließt. Sie wollten dahin, wo es Ruhe gab. Und dazwischen lag eine kleine Distanz. So groß war die gar nicht. Aber das Problem war, die allermeisten, die diesen ersten Schritt getan haben, haben den zweiten nie getan. Sie sind einfach in der Wüste hängen geblieben und da gestorben. Gut, dann waren sie gestorben, dann waren sie wohl auch irgendwie in der Ruhe Gottes. Aber sie hatten sich das anders vorgestellt. Und Gott hatte sich das auch anders vorgestellt. Was für eine riesige Tragödie das gewesen ist. Und dieser Psalm 95, hunderte von Jahren später geschrieben, ist ein Appell, lauft nicht in die gleiche Falle rein. Lass das nicht dir auch passieren. Dass du zwar den ersten Schritt in dieses Leben mit Gott reintust, aber dass es nicht Wirklichkeit wird in deinem tatsächlichen Leben. Und jetzt kann sich ja jeder mal so für sich selbst fragen, denk mal über deine letzte Woche nach und jetzt nimm dir eine Person, von der du weißt, sie ist vielleicht kein Christ, aber sonst ist alles so ähnlich wie bei dir, gleiches Lebensalter, gleiche Lebenssituation, gleicher Grad von Anständigkeit und Unanständigkeit wie bei dir. Und dann kann ich mich ja mal so fragen, wie sehr hat sich mein Leben unterschieden? Hab ich mich anders gefühlt, vermutlich in dieser Woche? Oder habe ich eigentlich genau das gleiche Leben gelebt? Ich weiß zwar, ich bin Christ, meine Sünden sind vergeben, das ist ganz toll, aber was hat das in der letzten Woche in meinem Leben tatsächlich ausgemacht? Was hat das tatsächlich verändert? Und dann kriege ich so ein Gefühl dafür, wie tief habe ich in der Wüste gewühlt in dieser Woche oder wie sehr habe ich doch irgendwas von diesem Land der Ruhe auch schon in meinem Leben gespürt. Und ich glaube, jeder von uns sehnt sich danach, dass das anders ist. Wenn wir das jetzt hier lesen, dann merkt ihr, das ist wirklich kein Heiteitei. Also viele Texte, ich habe jetzt auch mal natürlich so ein bisschen gegoogelt, wenn du Ruhe eingibst, ja, da kommen dir ganz meditative Dinge entgegen. Ja. Bestimmt auch gute Ratschläge, wie man in die Ruhe hineinkommt. Das hier ist ein etwas anderes Format. Das ist mehr so wie eine Fußballmannschaft, die in der ersten Halbzeit gespielt hat und irgendwie das Spiel hat nicht gut funktioniert. Man hat irgendwie nicht in die Ruhe reingefunden. Also ihr ist natürlich klar, dass man auf dem Fußballfeld Ruhe nicht bedeuten kann, man liegt jetzt da auf dem Rasen, aber jeder Fußballfan weiß, es wird auch in den Kommentaren so gesagt, in dem Spiel ist keine Ruhe drin. Die Mannschaft kriegt es irgendwie, die haben alles gelernt, alle Technik, alle Absprachen, aber irgendetwas fehlt da und man ist hektisch und zack ist der Ball weg. Als Bayer Leverkusen-Fan weiß ich, wovon ich rede. Also das kennen aber auch andere. So, und was dann der Trainer macht in der Pause, ist, dann hält er ja so eine Ansprache. Und die ist nicht soft, diese Ansprache, sondern er brüllt sie möglicherweise sogar an, aber in der Hoffnung, dass sie irgendwie innerlich einen Schalter umlegen und dann in der zweiten Halbzeit in diese Ruhe finden. Klappt nicht immer. Aber diese Art von Ansprache ist das hier. Mit dieser Art von Ansprache versucht Paulus, oder vielleicht war es Paulus, aber vermutlich eher ein anderer Schreiber des Hebräerbriefs, die Leute hier zu ermutigen, um diese Ruhe zu kämpfen. Okay, jetzt geht's aber wirklich los. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Jetzt kommt der Psalm. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich mache jetzt trotzdem nochmal, obwohl wirklich noch viel kommt, eine ganz kleine Unterbrechung, weil ich das hier wirklich sensationell finde. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hier geht es um ein Psalmwort aus Psalm 95, Vers 7, vor Hunderten von Jahren aufgeschrieben. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, deshalb wie der Heilige Geist spricht. Wir waren ja jetzt in Ferienfamilie Langenberg und ihr wisst, andere Familien haben wir da auch getroffen, weil wir an einem Ort waren, wo sich einige Christen treffen, um da Urlaub zu machen. Und dann trifft man auch ganz schnell alte Freunde wieder, weil die christliche Welt ja furchtbar klein ist, die man von früher kennt, noch aus anderen Gemeinden. Und wir waren wirklich eine nette Gemeinschaft. Aber wir waren irgendwie so die Einzigen, die aus einer charismatischen Gemeinde kamen. Und das hat ja immer so einen Gruseleffekt für alle, die da nicht hingehen. Ne? Weil man sich so fragt, was geht da eigentlich ab? Kann ich da reingehen? Also wir sind ungefähr 5-mal gefragt worden, fallen die denn auch um bei euch? Ja? Okay, in der Regel nicht, aber was wäre auch so schlimm daran, wenn mal einer umfällt? Kann man ja darüber diskutieren. Aber die Frage war dann auch, was ist das denn eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich ganz genau? Ja, ist natürlich interessant, wenn ich diese Frage beantworten soll. Und naja, ich weiß nicht, ob wir das gut erklären konnten. Aber jetzt, als ich das hier gelesen habe, habe ich gedacht, das bedeutet das. Ja? Heute deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Das bedeutet, wir treffen uns hier, weil wir glauben, dass der Heilige Geist heute spricht. Dass er das Wort Gottes aktualisiert, dass er es zuspitzt und dass Menschen erleben, dass Gott sie jetzt anspricht. Und es lohnt sich für euch, wenn ihr dieses Wort heute jetzt durch diesen Bibeltext mal durchverfolgt, das spielt eine ganz besondere Rolle. Am Ende erklärt Paulus, dass das sozusagen dieses Heute ist immer, schon von der Schöpfung an, dieses Heute ist immer und Gott ist bereit und in der Lage zu sprechen und auch zu wirken. Okay, jetzt geht's wirklich los. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Jetzt springen wir in das 4. Kapitel, Vers 1. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht. Dass nicht etwa, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörte, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem 7. Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt wurde, des Ungehorsams worden nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Soweit. Ich habe Verständnis dafür, wenn ihr diesem Gedankengang jetzt nicht in allen Schleifen folgen konntet. Das ist nämlich relativ kompliziert, was hier gemacht wird. Es ist so eine Art bibelauslegerisches Doppelsalto ist dabei. Und wir haben jetzt auch nicht die Zeit, dem allen jeder Schwindung im Einzelnen nachzugehen. Denn wir wollen uns ja fragen, was heißt das für uns ganz konkret und ganz praktisch? Und was können wir heute diesem Bibeltext, dieser Ermahnung entnehmen? Und das Erste, was man sich da fragen kann, ist, was zerstört die Ruhe? Und was hat bei diesen Leuten, von denen hier die Rede ist, das bewirkt, dass sie nicht in diese Ruhe gefunden haben? Sie waren in der Wüste unterwegs und sie blieben da 40 Jahre, bis ihr Leben zu Ende war. Ganz einfach. Und die Frage ist, könnte mir das auch passieren? Das mit den 40 Jahren ist ganz clever gemacht hier. Manche meinen, dass der Hebräerbrief so etwa 70 oder 60 bis 70 nach Christus schon geschrieben wurde. Und wenn man das annimmt, dann wären zu diesem Zeitpunkt, wo das aufgeschrieben wurde für die ersten Hörer, gerade seit der ersten Zeit, wo also Jesus noch da war, auferstanden war, die Botschaft zum ersten Mal verkündigt wurde, wären so 30 bis 40 Jahre vergangen. Und insofern hat dieses 40 Jahre für die Leute schon irgendwie was gehabt. Ne? So nach dem Motto, das sind auch bald 40 Jahre. Ne? Was ist eigentlich in dieser Zeit passiert? Wie tief bist du in diese Ruhe, in diesen Flow Gottes eigentlich reingekommen? Für mich ist es auch praktisch. Ich bin ja jetzt 48 geworden, glaube ich. 47, sorry. Also wenn man hier oben steht, das möchte ich euch mal sagen, ja, wenn man hier oben steht, dann ist man manchmal froh, wenn man noch weiß, wie man heißt. Ne? So, also, 47. Okay, jetzt bin ich ja so ein Kind, irgendwie von Anfang an, ohne viel Chancen, dem christlichen Glauben auszuweichen, großgezogen worden. Man muss sich trotzdem selber entscheiden. Jetzt nehme ich mal an, vielleicht war das ja so mit 7, 8, würde ich mal so nach meiner Erinnerung vermuten, abgesehen von den 20 Bekehrungen, die noch danach kamen. Aber so oder so ist es jetzt ja bei mir auch so eine Zeit, wo ich sagen kann, naja, 40 Jahre, ne? 40 Jahre. Wie oft bin ich denn da auf der anderen Seite des Jordans eigentlich gewesen? Ne? Wie oft in der Wüste? Irgendwie ist ja immer so ein bisschen beides da. Ne? Aber es ist schon eine spannende Frage. Und was zerstört das? Unzufriedenheit. Sie waren unzufrieden. Sie hatten falsche Erwartungen an Gott. Hier steht auch dieser bemerkenswerte Ausdruck Betrug der Sünde. Passt auf, dass nicht einer durch den Betrug der Sünde an der Sache vorbeiläuft. Das sind so diese scheinbaren Abkürzungen, wo es schneller geht. Sünde heißt ja im biblischen Verständnis, dass man das Ziel verfehlt, dass man am eigentlichen Ziel vorbeigeht. Betrug der Sünde, falsche Abkürzungen. In 1. Petrus 4, Vers 1 gibt es einen ganz bemerkenswerten Satz. Da heißt es, dass wir daran denken sollen, dass Jesus in dieser Welt auch gelitten hat. Und dass wir uns mit der gleichen Haltung und Bereitschaft auch wappnen sollen. Und dann steht da, denn wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Das steht in eurer Bibel nicht, weil das würde niemand verstehen, wenn das da so stehen würde. Aber eigentlich vom Urtext her steht da genau dieses Wort. Wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Wie gehe ich eigentlich mit den Schwierigkeiten in meinem Leben um? Sehe ich sie nur als Nickeligkeiten, Gemeinheiten und gebrochene Versprechen von Seiten Gottes, der mir doch das Land von Milch und Honig versprochen hat? Oder bin ich bereit, darin einen Weg zu erkennen, den Gott mir weisen will, damit ich an diesen Punkt der Ruhe komme? An diesen Punkt, wo ich auch die falschen Abkürzungen und die falschen Richtungen nicht mehr brauche. Wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Wir haben ja heute schon ein Wort gehört hier während des Lobpreises, wo die Daniel gesagt hat, denk daran, das, was in deinem Leben passiert, passiert nicht umsonst. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin. Das ist kein billiger Spruch, da steckt ganz viel drin. Und manchmal ist es vielleicht gut, wenn ich so in der Wüste bin, und es ist ja auch so, wenn so viele Leute vor einem sitzen, irgendjemandem von euch geht es gerade nicht gut. Das muss einfach so sein, sonst wäre das hier eine super Ausnahme. Und dann ist es nochmal gut, das zu hören. Denk daran, das ist nicht umsonst. Und das ist auch ein Weg, durch den Gott dich in diese Ruhe führen möchte. Man kann die Frage auch umgekehrt stellen, was zerstört die Ruhe? Und dann wird es vielleicht für uns interessanter, was schafft denn die Ruhe? Was legt denn hier diese Ermahnungsrede in der Halbzeitpause mir nahe? Und das Erste ist, das haben wir in Vers 3, Vers 1 schon gelesen, betrachtet Jesus. Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Das zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief. Geht es immer darum, auf Jesus nochmal ganz neu zu gucken. Vielleicht ist es manchmal Zeit, Christsein kann so viel bedeuten. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal, ich habe schon mal Gottesdienste miterlebt, wo ich nachher das Gefühl hatte, also wir haben hier über ganz viel geredet, über Jesus eigentlich kaum. Ich hoffe, sowas meine ich jetzt nicht hier, diese Gottesdienste mit. Also einfach nochmal ganz persönlich auf Jesus gucken und sich auf die Gegenwart von Jesus einlassen in meinem Leben. Das Zweite, was ich auch im Grunde genommen schon gesagt habe, das Wort Gottes nochmal ganz neu wirken lassen. Heute, wie der Heilige Geist spricht, verhärtet eure Herzen nicht. Mach dich nicht zu, wenn Gott redet. Sei offen für das Reden Gottes in deinem Leben und sei bereit, darüber nachzudenken. Hier findet Reden Gottes statt. Zu Hause findet Reden Gottes statt. Wir haben uns ja hier in der Gemeinde nochmal ermutigt zu sagen, also vielleicht ist es doch eine gute Idee, alle Gesetzlichkeit mal abgezogen, aber so 15 Minuten am Tag einfach mal für Gott reservieren, das wäre schon nicht schlecht. Du schaffst es vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht schaffst du es 5-mal in der Woche, 15 Minuten. Ist viel zu wenig, wissen wir alle. Aber in der Realität, die meisten von uns, ich nehme mich da gar nicht aus, haben dann doch mal den einen oder anderen Tag, ups, das waren ja nur 3 Stoßseufzer. Ja? Da kann schon viel passieren in 3 Stoßseufzern, aber 15 Minuten. Das Wort Gottes lesen, drüber nachdenken. Auf WDR 2 gibt es so einen Kabarettisten, der kommt manchmal morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, Schmickler heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob manche von euch den auch kennen, ist so ein Ruhrpott-mäßiger. Und der spricht immer irgendwas durch, den alltäglichen Wahnsinn oder Politik. Und am Ende hat er immer den gleichen Witz, da sagt er dann, spricht er den Hörer mit du an, da kannst du ja mal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Und dann macht er so eine kleine Pause und sagt, Viertelstunde schaffst du schon. Viertelstunde ist eigentlich eine gute Zeit. Viertelstunde schaffst du schon. Sich nochmal neu auf das Wort Gottes einlassen. Das Dritte, was hier eine große Rolle spielt, ist das Thema Gemeinschaft. Seht zu, Geschwister, dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Haben wir noch die Fähigkeit, uns gegenseitig auch ein bisschen im Blick zu behalten und uns gegenseitig zu helfen über das, was der Wüstensand manchmal so anrichten kann. Und dann haben wir die Chance, das zu entdecken, was die eigentlichen Schlüssel sind und was sich hier auch durch diesen ganzen Abschnitt durchzieht. Und das sind die Worte Glaube und Gehorsam. Sie konnten nicht hineingehen wegen ihres Unglaubens. Sie haben die gute Botschaft gehört, aber sie haben sie nicht mit Glauben beantwortet. Dann kann ich vielleicht nochmal neu anfangen, mich auf Gottes Zusagen für mein Leben einzulassen und das zu beantworten damit, dass ich es in meinem Leben auch Wirklichkeit werden lasse. Das ist Gehorsam. Glaube und Gehorsam. Dann finde ich vielleicht zu der Ruhe nochmal zu überlegen, was soll sich bei mir verändern? Was raubt mir die Ruhe? Das sind ja auch konkrete Dinge, konkrete Entscheidungen. Das kann Sünde sein, das können falsche Weichenstellungen sein, aber es kann auch vieles andere sein, was mein Leben verändert und geprägt hat. Und dann wird es vielleicht Zeit für einen Schritt des Gehorsams, tatsächlich etwas in meinem Leben zu verändern. Es gab ja mal diesen Film, Während du schliefst, schon lange her, war so eine Komödie mit Sandra Bullock. Und da gab es unter anderem einen jungen Mann, die lebten in so einer Familie, Vater, 2 Söhne, und die hatten ein ganz schönes Gewerbe. Immer wenn jemand starb, räumten sie die Wohnungen aus und verscherbelten die, also kauften praktisch den Leuten das ganze Inventar ab und versuchten es dann mit Gewinn weiter zu verkaufen. Die guckten also immer morgens in die Todesanzeigen in der Zeitung und dann nahmen sie da Kontakt auf und boten ihre Dienste an. Der Vater fand die Firma toll, der eine Sohn auch, aber der andere, der hatte irgendwie eigentlich hatte der noch was anderes im Leben vor. Der hatte auch mehr so eine künstlerische Ader, aber der hatte es bis zu diesem Zeitpunkt, und da war auch schon in diesem Film, weiß ich nicht, zwischen 30 und 40, einfach nie geschafft, da rauszugehen, weil in der Familie war alles so schön ansonsten. Und er hatte auch so schön mitgemacht. Und dann kommt, durch verschiedene Umstände, die man jetzt nicht erklären kann, kommt der Punkt, wo er sich entscheidet, den Hebel umzulegen. Und da kommt morgens so der Vater runter in die Küche und sagt zu seinem Sohn, also das Leben ist ja manchmal so schwierig, aber manchmal, da hast du so für 5 Minuten das Gefühl, jetzt ist alles in Ordnung. Und man spürt, gerade hat er so dieses Gefühl. Und dann sagt sein Sohn zu ihm, ja, aber diese 5 Minuten werden nicht jetzt sein. Und dann sagt er ihm, dass er was anderes machen möchte. Und ich weiß nicht, ob Leute hier sind, die das auch von sich sagen können. Manchmal, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, wo er einfach weiß, die ist richtig, das war schwierig, dazu zu kommen, aber die ist richtig, dann kommt danach eine ganz große Ruhe. Dann spürt man plötzlich, da kommt eine ganz große Ruhe auf. Das gilt schon so im normalen Leben, das in Komödien abgebildet werden kann, aber wie viel mehr gilt das auch, wenn ich mein Leben mit Gott in Verbindung bringe? Glaube und Gehorsam, das Wirklichkeit werden lassen in dem Leben, das ich mit Gott leben möchte. Und dann habe ich eine Chance, zu diesem Flow Gottes hinzukommen. Und damit möchte ich dann jetzt auch schließen, indem ich eins sage, vielleicht war das jetzt für dich alles nicht das Richtige, alles nicht die Dinge, die dir weiterhelfen, weil es für dich was ganz anderes ist. Aber ich hoffe, dass vielleicht viele doch eins aus diesem Gottesdienst mitnehmen, diese Sehnsucht danach, dass es diese Ruhe gibt und den Wunsch, in diese Ruhe hineinzugelangen. Und da lenke ich jetzt eure Aufmerksamkeit noch einmal auf den Vers 11 oder noch genauer auf den Vers 10. Da heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Das ist der Sabbat, den Gott schon ganz am Anfang gefeiert hat, nach der Schöpfung, am 7. Tag. Für den Menschen hieß es ja, er war am 6. Tag geschaffen, also sein erster Tag nach der Schöpfung war der Sabbat. Der Mensch ist gleich mit diesem Sabbat gestartet und Gott hält diesen Sabbat immer noch für uns bereit. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Und dann kommt dieser rätselhafte Satz, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie auch Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Was ist das für eine Ruhe, in der Gott von seinen eigenen Werken zur Ruhe kommt? Was ist das für eine Ruhe, in der sich dieser Widerspruch, mit dem viele von uns kämpfen, einerseits nur der Glaube zählt, lass dich fallen, andererseits doch, es gibt 1000 Appelle, was du als Christ alles tun musst, wo sich das so auflöst und wo du spürst, ich komme zur Ruhe von meinen Werken. Und das ist etwas, was mein Leben begleitet. Es geht nicht darum, dass du als Buddha durchs Leben schwebst, den nichts mehr berühren kann. So haben auch die Apostel nicht gelebt. Aber ich will als Schluss ein Beispiel vorlesen, das da für mich ganz besonders beeindruckend ist, von dem Apostel Paulus, den man ja vielleicht auch nicht in allererster Linie mit Ruhe in Verbindung bringt, obwohl es auch von ihm großartige Texte dazu gibt. Aber Paulus hat das einmal im 2. Korintherbrief, seinem persönlichsten Brief, so zum Ausdruck gebracht, was das in seinem Leben bedeutet. Das Leben von Paulus war von Stress pur geprägt und er hat sich auch jede Menge Stress gemacht. Aber es war immer der Stress, von dem er wusste, das kommt jetzt von Gott, das soll ich jetzt auch tun. Und das hat ihm geholfen, vieles durchzustehen. Und wir alle werden ja nächste Woche so das ein oder andere durchzustehen haben. Da möchte ich euch gar nichts vormachen. Aber ich glaube, wir können bei Paulus nochmal dieses Geheimnis spüren, wie einen in all dem die Ruhe Gottes begleiten kann, dieser Flow. Und Paulus macht das in diesem Abschnitt ganz schön. Er sagt erstmal diese ganzen Schrecklichkeiten, die der Job als Apostel so mit sich bringt. Dann sagt er ganz viele schöne Dinge, die es aber auch gibt. Und dann fügt er beides zusammen und macht klar, das ist nicht entweder das eine oder das andere, sondern er zeigt mitten im Sturm, mitten in dem, was ich da mache, ist diese Ruhe, ist dieser Sabbat Gottes bei mir. Ich lese es euch vor aus 2. Korinther 6, Vers 4. Sondern wir empfehlen uns als Diener Gottes in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Jetzt kommt die andere Seite. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Und jetzt wird es zusammengefügt. Durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend, aber alles besitzend. Das ist der Flow Gottes, das ist die Ruhe Gottes. Und ich finde, der Hebräerbrief hat recht, wenn er uns nochmal so richtig einen einschenkt und sagt, Leute, ihr müsst alles daran setzen, dass ihr in eurem Leben nicht an dieser Ruhe Gottes vorbeilauft. Gott helfe uns dazu. Ich freue mich, dass das Team noch ein Lied für uns hat, mit dem ihr das vielleicht nochmal ausklingen lassen könnt, nachdenken könnt für euch. Wir ermutigen euch auch während dieses Liedes und nach dem Gottesdienst einfach nochmal hier jemand aufzusuchen. Die Ältesten der Gemeinde sind hier, andere Geschwister mit viel Gebetserfahrung und zu sagen, ich möchte da in meinem Leben etwas festmachen. Ich möchte mich auf den Weg in diese Ruhe Gottes ganz konkret machen. Amen.
Wasser des Lebens fließt wie ein Strom.